Haggai. Ja, da steht im Haggai 1, Vers 1, im zweiten Regierungsjahr des persischen Königs Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, empfing der Prophet Haggai vom Herrn eine Botschaft. Da wird gleich von Anfang an klar gemacht, dass Gott in unsere Zeit, in Raum und Zeit wirkt. Was hier in der Bibel geschrieben ist, ist historisch, ist keine Sage und auch die Bibel ist kein Märchenbuch. Es ist tatsächlich passiert. Man kann es überprüfen. Was für eine Botschaft sollte denn Haggai also im Namen Gottes weitergeben als Prophet? Und das steht im vierten Vers. Ihr wohnt in getäfelten Wänden, während mein Haus in Trümmern liegt. Also, um das ein bisschen zu erläutern, möchte ich auf die Hintergründe zu sprechen kommen, diese ein bisschen beleuchten, damit es verständlich wird. Was ist passiert? Ich mache einige Dutzende Jahre Schritte zurück. Und zwar, wir sehen hier das Mittelmeer, Griechenland, hier Ägypten und da ist eben Israel. Israel hat damals, also das ist die Geschichte nach David, aus zwei Reichen bestanden, aus Israel, das ist Juda und Israel. Und dann ist es passiert, nämlich dass von weit her, von Assyrien, eine Großmacht gekommen ist, die wollten nach Ägypten runter und das Gebiet erobern. Und was geschieht? Dass nämlich Israel erobert wird. Es wird die Hälfte der Bevölkerung nach Assyrien deportiert und hierher werden auch aus anderen Ländern und Völkern Leute hingebracht. Das heißt, hier ist eigentlich dieses Volk in diesem bisherigen Sinne ausgelöscht worden. Dann ist dieses Reich erobert worden von den Babyloniern. Du kannst einfach weiter drücken. Sodass Assyrien erobert wurde. Und die sind dann auch wieder Richtung Ägypten und mussten, weil ja hier alles Wüste ist, mussten dort im Mittelmeer entlang und sind dann auf Juda gestoßen, als Jerusalem als Zentrum. Und sie haben in der Folge auch Jerusalem erobert. Die Bibel berichtet davon in vielen, vielen Geschichten. Dort wird ja dann auch erläutert, dass das Volk Gott nicht vertraut hat und Gott sie darum ausgeliefert hat. Auch hier wird die Hälfte der Bevölkerung deportiert nach Babylonien und wieder Leute hierher gebracht, so dass eigentlich am Ende dieses Israel es gar nicht mehr gegeben hatte. Kannst drücken, bitte. Das ist die Situation. Jetzt bei Haggai geschieht etwas völlig Neues. Es ist nämlich so, dass da aus diese Gegend aus dem Osten noch einmal ein neues Reich entstanden ist. Wisst ihr, wer das gewesen ist? Die Perser. Bravo, Medo-Perser. Zuerst waren es die Meder und die haben sich dann zusammengetan mit den Persern. Und das war eigentlich damals das erste große Imperium über der halben damaligen Welt, heute auch noch die halbe Erde, gehörte diesem Volk. Die sind dann auch hierher, aber sie hatten eine völlig neue Strategie. Wie ihr gesehen habt, haben die anderen Mächtigen die Leute deportiert, um Ruhe zu haben im Reich. Die Perser verfolgten eine ganz andere Strategie. Sie schickten nämlich die Leute zurück in ihre Länder. Die Perser gaben sogar den Israeliten den Tempelschatz mit auf den Weg. Es wird alles berichtet bei Esther, Esra und so weiter, so dass sie ihr Land und ihren Tempel und ihre Städte wieder neu aufbauen konnten. Also die Babylonier und Assyrer hatten den Tempelschatz von Jerusalem geklaut und nach Hause gebracht. Das wird ja heute noch in Kriegen so gemacht. Man nimmt, was man bekommen hat und bringt es nach Hause. Und die Perser hatten eine ganz andere Strategie. Sie schickten die Leute nach Hause und bekamen natürlich dadurch auch etwas Unterstützung. Dank der Verordnung des Perserkönigs Kyros oder Kores, es war im Jahr 537, wo er eben den Juden erlaubte, nach Jerusalem zurückzukehren, konnte dort eben dieser Tempel in Jerusalem auch wieder aufgebaut werden. Der Rückzug nach Jerusalem fand nicht in einem Schritt statt, sondern es gab mehrere, drei sind genannt, verschiedene Zeitpunkte, in denen das Volk zurückgekehrt ist. Zuerst wurde der Altar gebaut in Jerusalem, da stand da im Mittelpunkt und 100 Jahre später dann auch die Mauern und die Stadttore von Jerusalem. Das Persische Reich umfasste vor 2500 Jahren die halbe Erde. So groß. Ägypten gehörte dazu. In Griechenland sind sie gescheitert teilweise. Sie hatten ja Athen zwar erobert, aber man ist dann gescheitert. Und das Reich ging bis an den Indus, also das heutige Indien und so, gehörte alles zu diesem Imperium. Obwohl es bereits sehr lange zurückliegt, sind die damaligen Führungsgrundsätze und Führungsstile fortschrittlicher als die, die wir heute an vielen Orten eigentlich haben. Kyros zum Beispiel war ein Staatsmann, wie man ihn heute vergeblich sucht. Menschlich, großmütig, intelligent, strategisch und auch taktisch brillant. Das ist uns überliefert in der Geschichte. Trotzdem in der Geschichtsschreibung, das, was uns so in Erinnerung ist, das ist anders gelaufen. Nämlich in unserer Kultur werden sie, also die Perser, als maßlose orientalische Despoten geschildert. Blutrünstig, jähzornig, grausam und zum Scheitern verurteilt. Das liegt daran, dass... Entschuldigung, du musst noch einmal zurück zur Karte. Das liegt daran, dass die Griechen hauptsächlich unsere Erinnerung geprägt haben. Hier, die Griechen haben natürlich sehr schlecht geredet und berichtet über die Perser. Und das hat sich bis heute dann auch gehalten. Schaut euch einmal die Bilder an, danke, von den Persern. Das kann man heute noch ansehen, in Stein gemeißelt. Persepolis, weiter. Das ist der Tempel von Darius. Man sieht überall die geflügelten Personen hier. Das ist ganz typisch, assyrisch, babylonisch, aber eben auch bei den Persern weiter. Man sieht die Soldaten hier, das Relief, wie die ausgesehen haben. Das ist typisch persisch. Werden immer mit schönem, krausem Haar dargestellt. Weiter. Hier, wie man miteinander umging. Natürlich gibt es auch viele Schlachten, Szenen. Die Perser haben auch Länder erobert, selbstverständlich. Das wird ja eben dann von den Griechen übermittelt. Hier ist man vor dem König, Soldaten. Das ist die Keilschrift. Assyrer, Babylonier und Perser hatten Keilschrift und es gibt Millionen von Tonplatten, die man schon ausgegraben hat. Also sie hatten riesige Bibliotheken und die sind bis heute lesbar. in dieser Art. Jawohl. Noch ein weiter. Das haben wir, glaube ich, gesehen. Das ist im Film 300, den haben wohl die meisten von uns gesehen, ganz typische Darstellung eines persischen Königs. Das ist Xerxes, wie er dargestellt wird, und eben blutrünstig und ganz krass böse und blöde und weiß ich was. Das ist unsere Art, die Zeit zu lesen. Die Bibel berichtet anders, das wissen wir. Nächster Schritt, so hat Xerxes und Darius ausgesehen, so, das ist ein Bild gemalt, aber man kann sich das gut so vorstellen aus den Berichten und so weiter. Typisch für die Perser damals. Man sieht daran auch, dass gerade an den Gewändern die Juden vieles übernommen haben und die Dinge dann sogar im Tempel sichtbar gewesen sind, beim hohen Priester zum Beispiel. Also, weiter. Jetzt kommt ein Vers, genau, den brauche ich. Ihr wohnt in Häusern mit getäfelten Wänden, während mein Haus in Trümmern liegt. Also die sind zurückgekehrt. Was haben sie gemacht? Normal, oder? Häuser, ihre Häuser gebaut. Im Esra, im Buch Esra wird uns berichtet von dieser ersten Rückkehr. Es waren etwa 50.000 Juden, die diesen Marsch zurückgemacht hatten. Und die in der Heimat, in der alten Heimat ankamen. Die erste Aktivität, die uns in der Bibel berichtet wird, war es, den Altar zu bauen, um Gott opfern zu können und ihn zu ehren und zu preisen. Da gab es ein öffentliches Fest, es wurde Zeugnis abgelegt und bestätigt, man möchte Gott dienen. Es war natürlich auch der Wunsch da, den Tempel wieder aufzubauen, der unter Nebukadnezar, den Babyloniern, zerstört worden ist. Unverzüglich machte man sich an die Arbeit. Als die Bauleute den Grund legten, gab es dann ein riesiges Jubelfest. Auch das in Esra 3 wird es beschrieben. Wenn euch das interessiert, lest einmal so die Berichte von Esra. Und da, wo sich etwas bewegt, gibt es auch Widerstand. Im vierten Kapitel des Esra-Briefes wird berichtet, dass es Gegner gegeben hat, dieser Juden. Zuerst kamen sie mit einer List. Sie hatten gebeten, dass sie mitbauen dürften und wollten auf diese Art und Weise alles durcheinander bringen. Dann aber haben sie militärisch Gewalt angedroht, sind zum König in Persien gegangen, König Artaxerxes, haben sie überzeugen können, dass dieser Tempel dann nicht mehr weitergebaut wird. Damals hörte die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem auf und sie unterblieb bis zum zweiten Jahr der Regierung des Darius von Persien. So steht es in Esra 4, Vers 24, also einem Geschichtsschreiber. Nun, also das waren etwa 2 Jahre. In dieser Zeit ist dann Haggai aufgetreten mit dieser Botschaft fürs Volk. Sie ist schriftlich festgehalten. Es ist eben das Buch des Propheten. Haggai bleibt in seiner Analyse für das, was geschehen ist, nicht bei äußeren Dingen stehen. Er spricht nicht von der Bedrohung durch die Feinde, sondern er deckt die wirklichen, eigentlichen, die entscheidenden Hintergründe auf. Er zeigt deutlich und schonungslos, warum die Juden tatsächlich aufgehört hatten zu bauen. Haggai nimmt kein Blatt vor den Mund. Eigeninteresse, Gleichgültigkeit, Nachlässigkeit waren die wirklichen Ursachen für den Baustopp. Einige eigene Interessen waren ihnen wichtiger als die Sache von Gott. Und bei allem Ernst, es hat hier ja auch ein bisschen Witz drin, oder wie der Haggai oder Gott das vermittelt, getäfelte Wände. Also die hatten in ihren Häusern schon Täfer an den Wänden. Das heißt, Holz bekleidet war alles. Wahrscheinlich noch schön bemalt, verziert mit Schnitzereien und so. So hat ihre private Situation ausgesehen. Man könnte auch übersetzen mit geplättelt. Das heißt, gebrannte Platten, die man dann an die Wände gehangen hat. Und so war alles farbig, das haben die Babylonier und die Perser sogar mit ganzen Städten gemacht. Wer schon einmal im Museum in Berlin gewesen ist, der versteht das. Also die haben riesige Tore und ganze Stadtmauern getäfert. So mag das gewesen sein bei den Israeliten, denn sie haben ja dieses Know-how mitgenommen aus Babylonien. Und sie haben zuallererst, und das war das Wichtigste, ihr eigenes Haus so schön hergerichtet, dass es eine Freude war. Aber Gott sagt jetzt, bitte, 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 eure Häuser sind getäfert, aber mein Haus ist noch in Trümmern. Es ist noch so wie vor 70 Jahren, wo es zusammengeschlagen wurde. Es ist nicht schön. Ist es falsch, Häuser zu bauen? Sagt Gott hier nicht, oder? Es ist der Täfer. Es ist der Luxus. Es ist das, was so wichtig ist, was Gott, also uns so wichtig ist, was Gott gegen den Strich geht. Das Haus Gottes, der Tempel, war den Menschen so wichtig, nicht wichtig. Aber Holzabdeckung, gebrannte Tontafeln an den Wänden, in den eigenen Häusern. Also ich würde eigentlich gerne das ein bisschen satirisch lustig machen. Stellt euch einmal vor, wo man jetzt hin könnte, bei mir zu Hause oder bei euch zu Hause und so den Täfer, die goldenen Wasserhahnen und was wir nicht alles, das farbige WC-Bürstchen und also was wir und was wie der Kühlschrank ist, oder was wir nicht alles an Luxus und hochgetrimmten Dingen in unserem Leben für wichtig nehmen. Ohne können wir nicht sein, oder? Wäsche waschen können wir ja gar nicht mehr, das macht eine Maschine. Alles, überall. Unsere Häuser sind voll von getäferten Wänden. Oder nicht? Andere Meinung? Macht nichts, wenn du anderer Meinung bist. Gehst du einmal nach Hause und schaust, auf welchen Luxus man verzichten könnte, oder? Wir haben sogar silbernes Besteck, das war mal Mode, oder? Und so weiter. Man muss sich vor Augen führen, dass die Leute erst noch aus der Gefangenschaft, 70 Jahre Gefangenschaft, sie sind erst noch zurück nach Hause gekommen und finden riesige Trümmerhaufen vor. Die Stadtmauern von Jerusalem lagen am Boden, die eigenen Häuser waren verwüstet. Man musste erst einmal schauen, dass die Felder wieder bestellt werden konnten, dass man zu essen hatte. Der Handel musste aufgebaut werden. Und scheinbar ist das alles gelungen. Es muss fantastisch gewesen sein, ein gewisses Maß an Reichtum und Wohlstand in sich breit zu machen, sonst hätten sie den Täfer nicht an die Wand hängen können. Ja, man konnte sich Luxus leisten. Es könnte auch sein, dass das Gold, das ihnen der persische, das wird aber niemand nirgends so geschrieben, es könnte auch sein, dass das Gold, das der persische König ihnen mitgegeben hatte, um den Tempel wieder aufzubauen, in die Häuser geflossen ist, in den Bau der eigenen Häuser. Das ist zwischen den Zeilen gelesen, aber wir kennen uns Menschen, oder? Wir wissen, wie das so allgemein abläuft und ich könnte mir das durchaus vorstellen. Es geht uns gut. Wir haben alles, was wir brauchen. Fast alles, was uns beschäftigt, hängt mit unserem eigenen Wohlstand zusammen. Geh einmal auf Google und gib einmal den Begriff das Gute tun ein. Weißt du, was zuerst kommt? 20 Ideen, wie du dir etwas Gutes tun kannst. Versteht ihr den Witz? Auch das, ich musste lachen und das Lachen ist mir im Hals stecken geblieben. So sind wir, oder? Wir reden vom Guten tun, aber zuallererst denken wir daran, dass es uns gut geht. Zuerst ich. Wer kommt an zweiter Stelle? Ich, klar. Und dann gibt es eine lange Pause. Vielleicht. Versteht ihr? Es ist Satire. Ich möchte da niemanden verletzen. Ich bin selber in dieser Situation. Aber das ist einfach zu wenig, wenn sich unser Leben nur um das dreht, was bezahlt wird. Wenn sich unser Leben nur um unseren Lohn und das dreht, was wir gerne haben, lediglich an unserem eigenen Wohldenken und die nächsten Ferien oder der Kauf unserer nächsten Autos, wenn sich unser Leben darum dreht und davon geprägt ist, das ist erbärmlich. Entschuldigung, wenn ich so sage. Das geht nicht. Viele Menschen, die Jesus nicht kennen, leben da viel besser, im wahrsten Sinne des Wortes. Gott will mehr von uns. Es geht ihm um Sinn und Erfüllung. Und da ist unser ganzes Leben mit eingeschlossen. Gott will uns brauchen, und zwar dahingegen, dass die Welt ein bisschen besser ist, wird, dass da Licht hineinkommt, Würze, Salz. Er möchte, dass wir als seine Kinder, seine Nachfolger, wir, die Jesus, die den Geist Gottes in sich tragen, wir sollen in dieser Welt etwas Positives sein. Es soll Raum geben zur Begegnung, Möglichkeit von Frieden und so weiter. Ich möchte damit, ja, ich habe noch ein bisschen Zeit, mit 4 Punkten noch den Nagel ein bisschen mehr einschlagen. Das war jetzt so das Hauptthema. Einsicht. Das ist der erste Aspekt. Zuerst Einsicht. Haggai sagt in Vers 1,7, das heißt, es ist Gott. Haggai sagt es im Namen Gottes. Was sagt er? Muss ich es vorlesen? Begreift doch, worum es geht. Es braucht zuallererst Einsicht. Es geht um die Überwindung der eigenen Befangenheit, um Einsicht, um Umkehr, um Buße. Das ist entscheidend. Sonst ist alles für nichts. Ich meine, wir können jetzt hingehen und hier einen riesen Tempel aufbauen. Das bringt nichts. Es geht um viel mehr. Es geht darum, dass Gott Raum hat und dass er in unserem Leben wirken kann. Begreift doch, dass das Wichtigste zuerst kommen muss. Matthäus 6, Vers 33, das wisst ihr, oder? Ja, bravo, super. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Eigentlich derselbe Text wie bei Haggai, nur von Jesus quasi ausgelegt aus dem Alten Testament. Das war eine Frage der Prioritäten. Verstehst du, es geht in deinem und meinem Leben nicht nur um unser privates Seelenheil. Das ist ein Irrsinn, eine Illusion, eine Fehleinschätzung. Es geht nicht nur um mein privates Seelenheil. Es geht um mehr. Ich eben und dann lange nichts mehr. Gott liebt die Menschen. Ihm ist es nicht recht, wenn Menschen leiden und hungern. Gott möchte, dass sich etwas ändert. Darum die Aufforderung zum Handeln. Also das Erste, die Einsicht. Jetzt die Aufforderung zum Handeln. Das hören wir nicht gerne. Wir haben es lieber, wenn gesagt wird, wie Gott uns liebt. Also ich schließe mich ein, gell? Wie Gott uns liebt und uns hilft und alles macht, damit es mir gut geht. Das macht er auch. Aber es kommt das andere dazu, das zweite, die Aufforderung zum Handeln, Haggai 2, Vers 4. Sei mutig und handle. Es hat mich irgendwie gleich gepackt. Es steht nicht nur handle, tu endlich, sondern was ist mutig? Vorwärts? Na gut, das braucht keinen Mut. Es sind die Dinge, die uns Überwindung kosten, oder? Es sind die Dinge, die schwierig sind. Es sind die Dinge, die etwas kosten. Das braucht Mut. Und wir bleiben in der Komfortzone und wundern uns, dass wir Gott nicht so erleben, weil wir uns auch keine Abenteuer einlassen. Sei mutig. Sei mutig. Handle. Es gehört zusammen. Im Kontext steht natürlich der Bau des Tempels Gottes. Es geht also um etwas ganz Konkretes, um konkretes Handeln. Es geht darum, dass wir unsere Werte einsetzen, Zeit, Geld, Kraft, Energie, damit Gott einen Ort hat. Möglichst viele Orte. Der Tempel, früher war es ein Platz. Die Menschen, Gott war gegenwärtig, die Menschen konnten dort ihm begegnen, über den hohen Priester. Heute wissen wir, Gott wohnt wo? Christian, in dir, oder? In mir, in jedem Menschen, der sein Leben Jesus geöffnet hat. In ihm wohnt der Geist Gottes, Gott nimmt Wohnung. Du bist Tempel Gottes, da könnte man ja jetzt eine eigene Predigt dazu machen. Wir müssen also nicht Kirchengebäude bauen, sondern es geht darum, eben Gottes Sache, das, was Gott am Herz liegt, zu bauen. Gebäude hat es genug, die sind ja zu kaufen mittlerweile in unserer Gesellschaft. Sei mutig. Übrigens, das steht nicht nur einmal, es steht dort dreimal. Gott sagt es dreimal. Sei mutig. Scheinbar haben wir das nötig. Es werden einzelne Personen genannt und dann auch das ganze Volk. Du, Christian, sei mutig. Du, Laura, sei mutig. Und ihr, CGT, seid mutig und handelt. So kommt es von Gott her. Jetzt kommen die faulen Ausreden. Ich lasse all diese Bibelstellen aus dem Neuen Testament, die dasselbe sagen, Missionsbefehl und so weiter. Das könnte man vertiefen. Aber jetzt die faulen Ausreden. Die kommen ja, selbstverständlich. Jeder von uns hat jetzt sofort gedacht, ja, aber. Wisst ihr, was die für eine faule Ausrede gehabt haben? Eine Idee? Die Zeit ist noch nicht gekommen. Versteht ihr? Es ist zum Lachen. Man sieht sich ja selber. Die Zeit für die getäferten Wände ist gekommen. Aber sich für Gottes Sache einzusetzen, muss man noch warten. Und vor allem für so schwieriges Zeug wie Tempel aufbauen, wenn alle dagegen sind und so. Oh, nein, warten wir noch ein bisschen. Vielleicht macht es ja Gott von selber. Zaubern, der Tempel steht, oder? Nein, Gott funktioniert nicht so und wir haben einen Auftrag. Aber die faulen Ausreden, die haben wir. Unsere Ausreden, Stress, keine Zeit, trari, trara. Aber dann die Ermutigung. Es ist verrückt, wie hier beim Haggai so die Dinge aufeinander folgen. Es ist auch eine Botschaft von Gott ans Volk. Nachdem das Volk dann die Warnung Gottes gehört hat und sich entsprechend ausrichtete, kommt Gott mit einer mutmachenden Botschaft. Ich bin mit euch. Du entscheidest dich, mutig zu seiner Ehre zu handeln. Was sagt Gott dann? Ja, geh du allein dort und mach einmal dein Zeug. Nein! Ich bin mit euch. Auch das steht mehrere Male. Und mein Geist ist in eurer Mitte. Altes Testament. Und was haben wir vorher gesagt? Wo ist der Geist? Ganz andere Dynamik. Verstehst du? Du kannst mutig sein, weil Gott der lebendige Gott, der Herr der Heerscharen, wird er genannt, bei dir ist. Haggai, ein nächster, 2:9. Habe ich jetzt das falsch eingestuft? Ist möglich. Gehen wir weiter. Wir haben ja manchmal Frust. Es ist nicht so einfach. Manchmal hat es den Eindruck, es sei unmöglich. Ich verstehe die damals auch sehr gut. Man sieht nichts, man gibt sich Mühe und Gott lässt sich Zeit. Die Israeliten damals waren nicht sehr motiviert, vielleicht auch desillusioniert. Was sollte das? Einen Tempel, derjenige von Salomo, der war noch in den Hinterköpfen. Das war eine Riesensache mit Edelsteinen bestückt und Gold. So kann man sich das in etwa vorstellen. Und der ist kaputt gegangen. Das hat sich wohl im Kollektiv festgesetzt damals. Wir sollten uns nicht demotivieren lassen von Umständen. Wer weiß, was aus dem Kleinen wird, das wir von Herzen machen? Gott kann sich darin verherrlichen. Denkt nur einmal, was Jesus gemacht hat aus diesen paar Fischen und Broten. Er hat 3000 Menschen zu essen gegeben. Die Menschen damals haben mit dem Tempel Salomos verglichen und sind daran fast gescheitert. Aber Gott richtet unseren Blick weiter. Aus dem Tempel, der damals, also nach dieser Zerstörung, jetzt bei Haggai gebaut wurde, ist am Ende ein Weltwunder geworden. Es war der Tempel, den Jesus gekannt hat. Schau einmal, wie das ausgesehen hat. Jerusalem war direkt klein zu diesem riesigen Tempel. Wurde von damals gebaut. Aber der Herodes ist dann gegangen und hat rundherum Mauern gebaut, sodass eine Riesenplattform besteht. Heute ist noch so ein Stück dieser Mauer erhalten. Das ist die sogenannte Klagemauer. Aber das ist unwahrscheinlich. Die Leute hätten sich ja das gar nie träumen können. Natürlich auch wieder das Verrückte, einige hundert Jahre später wurde der Tempel wieder zerstört, und zwar von den Römern. Aber versteht ihr, wie können wir abschätzen, was aus dem wird, was wir tun in Gottes Namen? Dann die durchlöcherten Geldbeutel. Haggai 1, Vers 6 und 9, dort steht: Ihr trinkt und bleibt doch durstig, ihr kleidet euch und keinem wird warm. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. Ihr erwartet viel, aber siehe, es wird wenig. Als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, ja Mann, das gehört in unsere Zeit. Irgendwie ist ja da ein Spannungsfeld, wo mit was? Mit den getäferten Wänden. Irgendetwas stimmt da ja nicht, denn die hatten zu Hause getäferte Wände. Erfolg hatten sie offensichtlich, Luxus hatten sie offensichtlich, aber das Leben wird nicht gestillt. Wir kennen das. Wir haben Riesenlöhne, aber der Lohn ist Ende Monat weg, oder? Du machst dann noch Karriere, aber das Geld ist weg. Wir kennen das irgendwie, wie es zwischen den Fingern zerrinnt. Das Leben zerrinnt einem zwischen den Fingern. Und dann stehst du da und sagst, was war mit den letzten 50 Jahren? Ja, hoffentlich hast du etwas am Bau des Tempels mitgemacht, weil das hält ewig, wie es die Bibel sagt. Mehr und mehr ist unsere Devise. Ich war vor ein paar Tagen im Einkaufszentrum. Meine Frau hat eine Vorliebe für bestimmte Joghurts. Also ich kenne diesen Laden sehr gut. Aber jetzt, als ich mich da mit dem Text auseinandergesetzt habe, stand ich davor und musste so machen. Weißt du, da musst du auf den Boden liegen, da unten ein Joghurt auch rausnehmen, anschauen, dann kannst du 10 Meter gehen. Hier unten hat es auch Joghurt. Und ich komme nicht hoch. Ich muss, da haben sie absichtlich noch einen Treppentritt gemacht, wo du draufgehen kannst und zu oberst schauen. Wenn du wissen willst, was deine Frau für ein Joghurt möchte, brauchst du eine Stunde Zeit. Gut, da gibt es jetzt Männer, die haben das Handy an der... wo ist das? Ich funktioniere etwas anders, deshalb fällt mir das auf. Aber ihr versteht, was ich sagen möchte. Ja, Wahnsinn, der Luxus. Wir verlieren Zeit, vertrödeln Zeit. An jeder Stelle ist Wahnsinn. Und natürlich kostet das bestimmte Joghurt auch mehr als die anderen. Ist ja selbstverständlich, oder? Und das ist nicht meine Frau, das bin auch ich. Schlimm dabei ist, dass Menschen und Tiere darunter leiden. Das steht sogar im Haggai 1, Vers 11b. Kann ich den Text haben, bitte? Ja, ist der nicht drin? Also dann lese ich ihn. Im Vers 11. Dürre über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt. Auch über Menschen und Vieh. Es ist ja nicht so, dass das alles keine Rolle spielen würde. Es leiden Menschen darunter, dass es uns, dass es mir so gut geht. Und wir wissen das alle. Selbst die Tiere leiden. Die Kreatur, sagt die Bibel, leidet. Aufgrund dessen, was wir uns so leisten und herausnehmen. Das trifft auf unsere Zeit zu. Wenn wir nur unsere eigenen Bedürfnisse befriedigen können. Und Gott kommt jetzt und sagt, hey, hier sind meine Bedürfnisse. Nämlich, dass es anderen gut geht, nämlich, dass es der Erde gut geht, nämlich, dass es den Tieren gut geht. Die Leute damals mussten den Tempel bauen. Es ist heute nicht ganz so einfach, aber ich möchte uns einfach Mut machen, Schritte zu tun. Eigentlich hatte ich vor, ein paar Beispiele aufzuzeigen, aber wir haben vorher so eines gesehen, das von Kirgisistan. Ich habe riesig Freude daran, dass eine Familie unter uns sich so Zeit nimmt und die Täfer in ihrer Wohnung nicht so wichtig nehmen wie die Not an einem ganz anderen Ort dieser Welt. Und ich glaube, sie müssen nicht sehr leiden, indem sie das tun. Gell? Hast du immer noch gut? Kannst du immer noch gut leben, oder? Siehste. Das ist eigentlich das, was ich euch vermitteln wollte. Es braucht so wenig und man kann so viel erreichen. Wir haben einen Verein, der heißt Jelle, der ist ganz nahe bei der CGT. Alle eigentlich unsere Mitglieder gehören hier dazu. Der Verein besteht schon 15 Jahre, also schon lange. Und da versuchen wir umzusetzen etwas, was die Welt ein bisschen, es tönt blöd, aber ein bisschen besser machen kann. Wir haben Wohnungen für Leute, die kein Geld haben. Wir machen Lager, zum Beispiel Skifahren, haben wir letztes Mal 2 Eritreer mitgenommen. Und ein neues Projekt ist, den nennen wir Suppe für Suppe. Da muss ich noch aufpassen, dass wir euch nicht Konkurrenz machen. Wir reden noch miteinander. Aber die Idee ist, es wird so viel fortgeworfen, so viel entsorgt. Das kann man brauchen, etwas Neues daraus zu machen. Chili kochen und Chilisauce verkaufen. Jonas wird, glaube ich, nächste Woche, da ist jemandem das Catering ausgefallen, die Firma. Und jetzt wird Jonas dort mit solchen Mitteln ein Catering für diese Hochzeit machen. Und dieses Geld fließt dann in den Verein. Mit diesem Geld möchten wir, haben da schon diverse Projekte, aber sind am Aufbauen, an anderen Orten helfen. So wie Kirgisistan Oder wir haben jetzt zum Beispiel Kontakt nach Moldawien, wo wir eine Kirche kennen. Die haben Waisenkinder aufgenommen, das kenne ich schon vor 30, 20 Jahren. Und dort ist ja jetzt das Verrückte passiert. Ganz viele Ukrainer sind geflüchtet nach Moldawien. Moldawier haben nichts. 80% Arbeitslosigkeit. Wenn einer arbeitet, hat er 300 Euro Lohn. Und die Ukrainer kommen dort hinein und sie müssen ihnen zu essen, wollen ihnen zu essen geben. Unsere Idee ist jetzt, wir helfen ihnen zu helfen. So, solche Sachen, kleine Dinge. Und ich wollte dir einfach sagen, also du weißt nicht, was du tun kannst, das ist eine faule Ausrede. Du kannst mit mir reden und dann sage ich dir ein paar Dinge, die ganz einfach zu tun wären. Zum Beispiel auch Homepage präparieren, im Marketing brauchen wir Leute, wir müssen ja das dann auch verkaufen und. Also einfach, wer möchte. Wir sehen den Jelet als Bewegung, wo viele mitmachen können, auch irgendwo in einer anderen Region und dort ihren Dienst Sinn aufzubauen. Könntet ihr noch nach vorne kommen, bitte? Ich möchte noch ein Schlusswort machen, das ist mir ganz wichtig, und zwar, dass wir nicht alles machen müssen. Es reicht, Gott Raum zu geben und eben mutig Schritte zu tun, ihm vertrauen. Wenn wir Haggai 2, Vers 7 bis 9 noch anschauen, der müsste eigentlich drauf sein, ganz am Schluss. Dort steht nämlich, ich erfülle dieses Haus mit Herrlichkeit. Verstehst du? Die haben zwar gebaut, aber das ist nicht alles. Das Wichtigste macht Gott. Ich erfülle dieses Haus. Oder da steht, ich sorge dafür, dass mein Haus wieder mit herrlichen Schätzen ausgestattet wird. Mir gehört Silber und Gold. Wir unterschätzen Gott. Er macht es. Wir dürfen teilhaben und Schritte tun. Und das ist mir ganz wichtig zum Schluss. Es gibt viele Menschen, die sind befähigt zu singen, singt weiter, Instrumente zu spielen, spielt Instrumente. Es gibt Menschen, die sind befähigt, einfach auf andere zuzugehen und zu sagen, Jesus liebt dich. Ist nicht mein Style, nicht meine Begabung, aber macht es weiter. Und für all diejenigen, die nicht wissen was, die vielleicht eher mit den Händen arbeiten, denen habe ich vorher erzählt, was sie auch tun könnten. Es braucht die handfeste Tat der Liebe.